Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer. Rund 7000 Athletinnen und Athleten aus aller Welt sind momentan in Berlin für die größte Multisportveranstaltung im Lande seit den Olympischen Spielen 1972. Die Special Olympics World Games werden zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen. Das sind die Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung. Es sind viele Hoffnungen mit diesen Spielen verbunden, dass es vorangeht mit der Inklusion in Deutschland, mit der Einbindung von Menschen mit Beeinträchtigung und natürlich viele Hoffnungen, die den Sport betreffen. Wir sprechen heute darüber, ob diese World Games langfristig etwas verändern können und wenn ja, was. Der Fußballtorwart Ralf Andrasch, den wir in einer aktuellen Folge unseres Players-Podcasts porträtieren, der bringt es so auf den Punkt.
Die Perspektive fehlt. Wo sind wir hin? Wir wollen gerne Sport machen, aber können es nicht. Wo? Die Angebote, die fehlen definitiv.
Und ich freue mich, dass wir dazu heute zwei Verantwortliche mit ganz verschiedenen Aufgaben bei diesem Thema im Sportgespräch zu Gast haben. Zugeschaltet ist die Präsidentin von Special Olympics in Deutschland, Christiane Krajewski, und Fritz Quien, Fußballtrainer des Fairplay-Projekts für inklusive Fußballförderung PFIF mit dem VfB Stuttgart und den Verbänden. Willkommen an Sie beide.
Ja, wir freuen uns auf das Gespräch.
Ich freue mich auch, ja.
Bevor wir loslegen, ich sage kurz vorab für unsere Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen auf am Donnerstag vor der Eröffnungsfeier. Und wir hatten ursprünglich auch vor, hier noch einen Vertreter des Bundesinnenministeriums und damit auch Sportministeriums in der Runde zu haben. Aber leider ist es eine doch recht zeitlich eng gestrickte Woche und kurzfristig konnte der parlamentarische Staatssekretär Mahmut Özdemir hier nicht mit in der Runde sein. Herr Quien, Sie sind mittendrin unter den Sportlerinnen und Sportlern gerade, natürlich in den Fußballteams. Wie haben Sie die Sportlerinnen und Sportler erlebt in Ihrer Vorfreude in den vergangenen Wochen?
Ja, je näher wir dem großen Termin gerückt sind, umso nervöser sind natürlich meine Spieler geworden und umso größer war die Aufregung. Und jetzt, wir sind ja gestern angereist und jetzt merkt man natürlich schon, ja, dass die Spieler voller Vorfreude sind und natürlich sich auf die Eröffnungsfeier freuen und natürlich auch auf die Spiele. Da haben wir uns ja jetzt monatelang vorbereitet und jetzt wollen wir uns natürlich auch mit unseren Gegnern hier auf Augenhöhe, hoffe ich, messen.
Das waren ja jetzt Fußballer, von denen Sie sprechen. Die ja, sind genau. Jetzt praktisch Fußballnationalmannschaften. Was macht das mit denen?
Ja, das ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Qualität. Nationalspieler zu sein, ist natürlich für meine Spieler was ganz Besonderes. Das ist ein nichts Alltägliches und dementsprechend ja mit breiter und stolzer Brust haben sie natürlich das Trikot, das sie heute bekommen haben und freuen sich natürlich sehr, jetzt dann am Sonntag loslegen zu dürfen.
Frau Krajewski, Sie sind ja jetzt auch schon eine ganze Weile in Berlin und haben Sportlerinnen und Sportler getroffen aus verschiedenen Sportarten. Was haben Sie denn beobachtet?
Ja, ich kann bestätigen, alle sind aufgeregt, sind voller Vorfreude, voller Erwartungen. Sie wollen vor allen Dingen auch Spaß haben. Sie wollen die Gemeinschaft erleben. Sie wollen die Athletendisco feiern. Sie wollen dieses Einmarschzeremoniell genießen. Also rundherum eigentlich eine tolle Stimmung. Wenn jetzt der Wettergott auch noch mitspielt, dann wird das alles großartig.
Was man immer wieder hört bei Athletinnen, Athleten und Trainern sind natürlich eine Menge Hoffnungen, aber auch in den Ankündigungen für die Special Olympics World Games, als sie überhaupt nach Deutschland geholt wurden, da schwang gleich wie bei vielen Großevents auch noch viel mehr mit. Dass es eine Leuchtturmveranstaltung sein soll, ist zum Beispiel gesagt worden. Wenn ich Sie jetzt mal als Präsidentin fragen darf, dieses Sportverbandes, was würden Sie denn sagen? Für was soll dieser Leuchtturm stehen?
Dieser Leuchtturm steht dafür, dass wir alle gemeinsam Sport machen können. Gemeinsam mit oder ohne Handicap im Sportverein, vor Ort, barrierefrei und mit bestmöglicher Unterstützung. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen, dass Athleten mit geistiger Behinderung oder geistiger Beeinträchtigung mehr Möglichkeiten haben, Sport zu machen und dabei auch bestmöglich unterstützt werden. Sie sollen mehr Selbstbestimmung auf diese Weise erfahren und auch mehr gesellschaftliche Teilhabe. Das sind die Ziele, die hinter diesen Spielen im Sinne der Nachhaltigkeit stehen.
Wen würden Sie denn sagen, wollen Sie damit inspirieren oder vielleicht auch so ein bisschen ja, aktivieren? Also man hört ja relativ häufig, dass gerade auch potenzielle Sportlerinnen und Sportler, die noch gar keinen Sportverein gefunden haben, dass sie gar nicht so richtig wissen, welche Angebote es gibt oder dass sie vielleicht gar nicht einen Sportverein in der Nähe haben. Also sind es potenzielle Sportlerinnen und Sportler, die sie aktivieren wollen oder doch eher die, die das ermöglichen?
Beide Seiten. Eigentlich die gesamte Gesellschaft. Etwas haben wir jetzt schon erreicht. Viel mehr Menschen in Deutschland jetzt in diesem Fall wissen, was Special Olympics ist, was diese Organisation für Ziele verfolgt und dass sie großartigen Sport auch zeigen kann. Und allein die Wahrnehmung ist schon wesentlich verbessert worden. Dabei haben auch die Medien eine relevante Rolle gespielt und spielen es auch in den nächsten Tagen. Die Politik hat uns stärker wahrgenommen und unterstützt uns großartig, sowohl die Bundesregierung als auch das Land Berlin, als auch viele, viele Kommunen in ganz Deutschland, die jetzt in den letzten 5 Tagen, 4 Tagen die Delegationen aus aller Welt in ihren Städten willkommen geheißen haben.
Herr Queen, wenn Sie an der Basis arbeiten, Sie sind ja jetzt schon seit einigen Jahren dabei, mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung Sport zu machen, Sport auch anzubieten. Was begegnet Ihnen im Alltag, was das Wissen anbelangt, dass es überhaupt in der Gesellschaft gibt, wie Menschen mit geistiger Beeinträchtigung auch im Sport mitmachen können?
Ja, ich glaube, das sind schon noch große Lücken, ja, in der Gesellschaft. Ich bin ja Lehrer an einer Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Und ich habe eine Fußball-AG oder leite die Fußball-AG. Ich habe 18 Jungs und Mädchen und die würden alle gerne in einem Verein, also in dem Fall Fußball, spielen. Aber leider ist nur einer, hat die Möglichkeit, alle anderen haben diese Möglichkeit nicht. Und das ist natürlich schon enttäuschend. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass durch diese Spiele einfach vielleicht da noch mehr Bewegung in diese Geschichte kommt. Ja.
Geht es da hauptsächlich darum, dass tatsächlich Sportvereine, die Sport erstmal für Menschen ohne Beeinträchtigung anbieten, nicht offen genug sind oder dass es auch gar keine Vereine gibt, die sich zum Beispiel gegründet haben als Sportvereine für Menschen mit Beeinträchtigung?
Ja gut, aber unser Ziel muss ja sein, unsere Kinder und Jugendliche und Erwachsene mit Handicap ja in die Vereine zu bringen. Wir müssen ja keinen eigenen Sportverein gründen, sondern aus meiner Sicht sollten die Vereine, die jetzt Kinder und Jugendliche ausbilden, die sollten auch ihrer Verantwortung bewusst sein und auch Kinder und Jugendliche und Erwachsene mit Handicap aufnehmen. Da sehe ich noch große Defizite.
Frau Krajewski, was beobachten Sie da? Sie sind ja jetzt von der Dachorganisation. Special Olympics ist in den USA gegründet worden, aus der Kennedy-Familie heraus, weil es da eben auch ein Familienmitglied gab, für das es Angebote geben sollte. Und jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland ja schon immer Menschen auch mit geistiger Beeinträchtigung gibt. Was denken Sie, warum das so langsam geht?
Also zum einen spielt unsere schreckliche Geschichte des Nazi-Regimes da eine schlechte Rolle. Eine ganze Generation oder Generationen von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung wurden getötet, wurden weggesperrt, ganz schrecklich. Und erst in der Nachkriegszeit wurde wieder neu aufgebaut. Und das hat aber bedeutet, dass dieser Neuaufbau oft in sehr großen Einrichtungen stattgefunden hat, die auch ein Schonraum, ein Schutzraum sind, wo dann Wohnen, Arbeiten, Werkstätten, Freizeit, alles unter sich stattfindet. Und in vielen Gemeinden findet kein inklusiver Sport statt. Und wir versuchen natürlich, und das haben unsere Landesverbände in den letzten Jahren auch schon deutlich verbessert, überall, auch auf der kommunalen Ebene und auf der Landesebene, inklusive Angebote zu machen. Denn wir spüren, dass die Athletinnen und Athleten, wenn sie sich angenommen fühlen, sehr, sehr gerne mitmachen und auch ganz tolle Leistungen bringen können. Also inklusive, wer ein inklusives Fußballspiel sieht, jetzt bei den Weltspielen, der oder die wird nach kurzer Zeit sich fragen, hey, wer auf dem Platz hat jetzt ein Handicap oder kein Handicap? Die Grenzen verwischen sich. wenn Fußballspieler oder Handballspieler oder auch Hockeyspieler, andere Teams, wenn die sich auf dem Platz bewegen, das wird auch Queen sicherlich bestätigen, dann tut man ja nicht einen Erstligaspieler mit einem Anfänger mit geistigem Handicap zusammen, sondern dann versucht man ja auch ein bisschen leistungsadäquat die Teams zu mischen. Und das gibt so viel Freude und gibt so viel Selbstbewusstsein und Glücksgefühle bei beiden Seiten. Nicht nur bei den Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, sondern gleichermaßen auch bei denen, die eben mitmachen, auch wenn sie kein intellektuelles Handicap haben. Und diese Form von Inklusion ist wichtig für unsere gesamte Gesellschaft, ist auch wichtig für unsere Demokratie.
Herr Queen, dennoch scheint es ja Vorbehalte zu geben, denn sonst wären ja viele Abteilungen, viele Mannschaften auch offen. Wie geht es Ihnen da, wenn Sie in Vereine gehen?
Ja, da gibt es schon noch Vorbehalte. Das ist leider so, weil wir natürlich im Alltag ja kaum Berührungen haben mit Menschen mit Handicap, außer wir sind dort beruflich unterwegs. Und diese Vorurteile müssen wir versuchen abzubauen. Und das würde natürlich, geht am besten, wenn wir diese Menschen zusammenbringen. Aber die Vereine jetzt natürlich nach Corona sagen, wir haben noch so viele Probleme, unseren eigenen Spielbetrieb wieder aufzubauen und so weiter. Und ja, wir haben keine Erfahrung im Umgang mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Und da, denke ich, müssen wir Überzeugungsarbeit leisten und auch Angebote machen, um die Trainer und Betreuer einfach mitzunehmen und ihnen zu sagen, es ist eigentlich ganz einfach. Ihr dürft keine Ängste haben, im Gegenteil, seid mutig und ihr werdet sehen, ihr werdet ganz neue Erlebnisse haben. Und ich bei allen Projekten, die wir machen, wo wir Menschen mit und ohne Handicap zusammenführen, wenn ich diese Freude sehe, wenn ich diese Begeisterung sehe, auf beiden Seiten, ja, dann lohnt es sich dafür, sich einzusetzen. Und da müssen wir, hoffe ich auch, dass nach diesen World Games vielleicht doch nochmal ein Schub kommt und die Vereine sich doch öffnen.
Jetzt scheint das ja aber wirklich auch gerade in der jetzigen Zeit, Sie sprechen das ja an mit den Problemen der Vereine, die es ja gibt. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass der Sport in Deutschland momentan auch ein Ehrenamtsproblem hat. Das scheinen ja sehr viele Aufgaben zu sein, die dann vielleicht Menschen, die sonst nicht mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu tun haben, erstmal überfordern. Und wenn sowieso nicht so viele Ehrenamtler da sind, Frau Krajewski, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Vorbehalte nicht geringer werden, wenn jemand jetzt das Gefühl hat, ach, jetzt soll ich praktisch auch noch sonderpädagogische Angebote liefern in meinem Verein.
Also ich finde, ich kann also die praktischen Bedenken, die Herr Queen hier sagt, die kann ich voll verstehen und auch nachvollziehen. Aber ich finde unsere Debatte im Moment zu defizitorientiert. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Wir müssen nach vorne denken. Das hat die Bundesregierung zum Beispiel letztes Jahr im Herbst mit dem sogenannten Bewegungsgipfel gemacht. Ja, wie können wir nach der Pandemie insgesamt den Sport in Deutschland wieder in Bewegung bringen? Und was die Gruppe, wir waren dabei auch gute Ratgeber, sowohl Special Olympics als auch der Deutsche Behindertensport. Wir waren mitten dabei und wir haben darauf geachtet, dass insgesamt die gesamte Entwicklung im Sport, auch seitens der Politik, so gedacht wird, dass auch Einrichtungen, zum Beispiel Behinderteneinrichtungen, Förderschulen, also die Strukturen der Behindertenhilfe, auch mit in den Sport inkludiert werden.
Wie kann das konkret aus?
Das lastet alles auf dem einzelnen Verein. Mhm. Wir brauchen Netzwerke überall. Wir brauchen gute Beispiele. Wir brauchen Verbindungen zwischen den Sportfachverbänden in einer Region und den Behindertensportverbänden. Dann kriegen wir das gemeinsam hin. Das Hosttown-Programm allein hat so viel Input gebracht, so viel Entwicklung gebracht, auch für die Inklusion vor Ort. Wir haben auch andere Modellprojekte wie Wir gehören dazu, wo wir hunderte von Vereinen aufgeschlossen haben für inklusiven Sport, wo wir Trainerfortbildungen gemacht haben, auch mehrere hundert Trainer sind fortgebildet worden, wo Athletinnen und Athleten als Teilhabeberaterinnen ausgebildet wurden. Also Inklusion nochmal von beiden Seiten gelebt. Und ich bin ganz optimistisch, was die Wirkungen auch dieses Leuchtturms der Weltspiele in diesen Tagen bringen wird.
Finde ich super interessant, dass Sie das jetzt ansprechen, auch mit den Host Towns. Das erkläre ich nochmal ganz kurz. Also es gibt jetzt Gastgeberstädte oder gab es überall in Deutschland, bei denen die unterschiedlichen Delegationen aus den verschiedensten Ländern auch zu Gast waren. Und das war im Prinzip, wie man sich so oft von so einem Polen- oder Frankreich-Austausch vorstellen kann, mit Gastgeberstädten, dass eben dann die Menschen in den einzelnen Städten waren. Die Bundesinnenministerin und Sportministerin, die hat dazu jetzt in der Woche gesagt, vor den World Games, vor der Eröffnung, diese Projekte ermöglichen echte Teilhabe und leisten einen wertvollen Beitrag zur Inklusion. Sport von und mit Menschen mit Behinderung muss eine Selbstverständlichkeit sein. Aber wie leisten denn diese Projekte mit den Gastgeberstädten jetzt langfristig auch einen Beitrag zur Inklusion konkret?
Die Netzwerke müssen weiter gestärkt werden. Die sind ja schon am Entstehen. Und dann gelingt es auch, andere Formen, als dass man alles jetzt dem allgemeinen Sportverein aufbürdet, andere Formen der Zusammenarbeit zu finden. Da braucht es auch noch Anpassungen im Sportfördergesetz, da braucht es auch noch Anpassungen im Bundesteilhabegesetz, denn die rechtlichen Grundlagen müssen da sein, damit genau das passiert, was Herr Queen eben angesprochen hat, dass von seinen 18 Jungs mehr als nur einer im allgemeinen Sportverein trainieren kann.
Welche Konkretisierung wünschen Sie sich da auf Gesetzesseite?
Ich würde zum Beispiel die Sportförderung an die Inklusion binden.
Also welcher Sportverband bekommt Geld vom Bund?
Nein, ich meine, der Bund ist ja für die Spitzenförderung zuständig.
Dann von den Ländern?
Ja, und die Länder sind für den Breitensport und auch die kommunale Ebene mehr für den Breitensport. Aber der Bund selbst denkt auch darüber nach, wie er eben Inklusion im Sport stärker fördern kann. Deshalb wird auch das Sportfördergesetz überarbeitet. Und ein ganz praktisches Beispiel: die Sportvereine bekommen ja alle Sportförderung. Ein Beispiel ist, man kann auch eine gewisse Verknüpfung von inklusiven Angeboten und Intensität der Sportförderung sich vorstellen.
Herr Queen, wenn Sie darüber jetzt nachdenken, zum Beispiel andere Formen der Zusammenarbeit mit Werkstätten, diese Netzwerke, die Frau Krajewski anspricht, was würde Sie da entlasten auch? Zum Beispiel in Vereinen, auch im Ehrenamt?
Ja gut, es gibt ja in den Werkstätten ja schon auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort Sport unterrichten oder sich um diese Fußballmannschaften kümmern. Da wäre es natürlich wichtig, dass das natürlich auch wieder zur Arbeitszeit zählt und nicht auf praktisch mehr oder weniger freiwilliger Basis von diesen Mitarbeitern stattfindet. Das ist leider so. Die Entwicklung habe ich in den letzten Jahren so mitgenommen. Und natürlich müssen wir diese Mitarbeiter und Mitarbeiter auch dementsprechend ausbilden und schulen, dass sie auch dementsprechend, ja, dass sie einfach sicher sind, dass sie sich auch trauen, auf dem Platz zu arbeiten. Und vor allem dann, wenn wir es inklusiv machen, dass wir auch Menschen mit und ohne Handicap dann zusammenbringen. Und da glaube ich, da müssen wir die Trainerinnen und Trainer dementsprechend unterstützen.
Ich glaube, wir müssen hier an dem Punkt noch einmal ein bisschen konkreter werden, wenn wir darüber sprechen, dass es ja für viele Menschen in Deutschland und damit ja auch für Hörerinnen und Hörer von uns nicht so viele Berührungspunkte gibt mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, dann ist es doch vielleicht ganz interessant, wenn Sie da mal ein bisschen erzählen. Ich habe zum Beispiel mit dem Athleten, den wir vorhin eingespielt haben, mit Ralf Andrasch ja gesprochen und seiner Trainerin. Die haben mir erzählt, dass sie zum Beispiel Busfahrtraining ja auch gemacht haben, damit es überhaupt ermöglicht wird, dass eben Sportlerinnen und Sportler zum Training kommen aus ihren Werkstätten heraus, dass sie begleitet werden können. Es ist ja schon ein bisschen ein größerer Aufwand und dann auch ja mehr pädagogischer Inhalt, der da geliefert wird.
Ja, das ist eines der großen Probleme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schülerinnen und Schüler denke, ich habe eine Fußball-AG in meiner Schule von 18 Jungs und Mädchen, die werden ja mit den Bussen morgens zur Schule gebracht und wieder nach Hause gefahren. So, wie kommen die jetzt am späten Nachmittag zum Training zu einem Fußballverein oder Handballverein? Ja, oftmals haben die Führerschein, oftmals sind die auch gar nicht gewillt, sich da einzubringen. Und da denke ich, da müssen wir Möglichkeit schaffen. Wie können wir diese Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wie können wir die zur Sportstätte bringen und wieder zurückbringen? Das ist schon mal ein Riesenproblem. Da sehe ich großen Bedarf, dass wir da Lösungen finden. Und dann müssen wir natürlich auch die Trainerinnen und Trainer, die dort vor Ort sind, dementsprechend unterstützen und schulen und ihnen die Bedenken nehmen. Das ist immer meine Erfahrung, die ich mache. Ich würde ja gerne, aber ich habe keine Erfahrung. Und ich glaube, da sollten wir einfach Fortbildungen anbieten, sie unterstützen, dass sie einfach diese Bedenken, die ich ja auch verstehen kann am Anfang, wenn man noch nie mit Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Gleichschwindung gearbeitet hat, ja, diese Bedenken abzubauen. Und dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
Frau Krajewski, diese Angst, dass man was falsch machen kann, die begegnet Ihnen bestimmt auch häufig.
Kann ich gar nicht so sagen. Vielleicht lebe ich da auch gerade in einer glücklichen Ecke der Republik, also in dem kleinen Saarland, wo ich meinen ersten Wohnsitz habe. Arbeiten ist zum Beispiel Special Olympics Fachverband im Landessportbund, arbeite dort eng mit allen anderen Landesfachverbänden zusammen. Alle Förderschulen des Landes sind Mitglied bei Special Olympics. Und natürlich auch eine Reihe von Sportvereinen sind Mitglied bei Special Olympics. Und wir bauen das jetzt sukzessive immer weiter aus. Es gibt sogar eine Initiative vom Landessportverband in einem gemeinschaftlichen Projekt Sport vor Ort für Menschen mit Beeinträchtigungen ganz praktisch weiter zu verbessern. Also ich glaube, wenn der politische, also politisch meine ich jetzt nicht parteipolitisch, aber wenn der politische Wille da ist, von Seiten des organisierten Sports, also hier einfach offen zu sein und auch die Angebote, die ja durch Förderprogramme gemacht werden, anzunehmen, ist mir nicht so bange. Ich habe ein anderes Problem, nämlich dass von den Menschen mit geistiger Beeinträchtigung nur 8% überhaupt einigermaßen regelmäßig Sport machen.
An was liegt das?
Ja, und in der allgemeinen, also in der Bevölkerung querbeet, ungefähr jeder Dritte einigermaßen regelmäßig Sport macht. Ja, und das bedeutet, wir dürfen die Kinder auch nicht, Herr Queen arbeitet ja in einer Förderschule, wir dürfen sie auch nicht verlieren, wenn sie die Förderschule verlassen. Ja, wir müssen eben in der Lage sein, ihnen auch Angebote zu machen und das bedarf dieser Netzwerke. Ja. Angebote zu machen, dass sie auch, wenn sie nicht mehr in die Schule gehen, Sport machen können und inklusiven Sport praktizieren können. Also sozusagen mehr Menschen in Bewegung bringen, auch aus gesundheitlichen Erwägungen, ist unabdingbar, dass wir mehr Menschen mit geistiger Beeinträchtigung einfach in Bewegung bringen. Und ich glaube, dass diese Weltspiele, ich komme nochmal darauf zurück, in zweifacher Hinsicht nachhaltig sind. Erstmal sind sie ein tolles Ereignis, das werden Sie alle jetzt in den nächsten Tagen erleben. Aber sie sind in zweifacher Hinsicht nachhaltig. Zum einen, weil sie auch Standards setzen für andere Sportgroßveranstaltungen. Ich nenne mal ein einziges Beispiel. Inklusives Ehrenamt. Auch bei der Euro 24 kann inklusives Ehrenamt praktiziert werden. Warum denn nur bei den Special Olympics World Games? Bei jeder Sportveranstaltung könnte inklusives Ehrenamt praktiziert werden. Ich bin heute durch die Sportstätten gereist, sozusagen im Vorfeld hier in Berlin, durch die Venues. Überall habe ich inklusive Teams getroffen. Das ist doch übertragbar. Es ist auch übertragbar, dass man neue Formen der TV-Produktion, so wie wir das mit der Medienallianz jetzt machen, praktiziert. Ja. Es ist übertragbar, dass man Barrierefreiheit überall einfordert.
Ja, ich möchte da mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Das ist ja tatsächlich eine Großaufgabe. Ich weiß auch, es gab ja auch schon Treffen zwischen dem DFB-Organisationsteam jetzt für die Euro 24, die Sie gerade angesprochen haben, und Special Olympics Deutschland. Aber es ist ja eine Großaufgabe, dass man wirklich die Sichtbarkeit von allen Teilen der Gesellschaft auch gewährleistet, nicht nur zu Sonderevents.
Genau.
Sie klingen jetzt doch sehr zufrieden mit dem Sonderevent. Deswegen frage ich nach, wenn Sie sagen, dass das Ganze ein Zeichen von Nachhaltigkeit ist, wie es denn gelingt, das auch abseits von Sonderevents dann zu etablieren?
Wir schaffen, ich habe ja von doppelter Nachhaltigkeit gesprochen, wir schaffen auf der einen Seite Standards die wir auch jetzt durch wissenschaftliche Begleitung allen Sportorganisationen zur Verfügung stellen können. Diese Standards betreffen soziale Nachhaltigkeit, betreffen ökologische Nachhaltigkeit, betreffen Barrierefreiheit, inklusives Ehrenamt, Stärkung auch der Sportorganisationen und zeigen auch, wie man sozusagen Athletinnen und Athleten als Verwalter ihrer eigenen Interessen in Sportgroßveranstaltungen besser einbinden kann. Die zweite Form der Nachhaltigkeit ist die, die sich mit dem Thema Sport vor Ort beschäftigt. Also ganz praktisch, nicht jetzt gehe ich weg von der Sportgroßveranstaltung auf die Ebene der Kommunen. Und da wollen wir natürlich auch, dass das, was jetzt geleistet worden ist, zusammen inklusiv Deutschlands größte Inklusionsbewegung, die jetzt durch das Hosttown-Programm auch weiter befördert wurde, dass das sozusagen in die Regelhaftigkeit übergeht. Da brauchen wir auch weiter hauptamtliche Stellen, die wir jetzt finanziert bekommen haben, die wir aber auch in Zukunft finanziert bekommen möchten.
Dieses Thema mit den hauptamtlichen Stellen, das ist ja wirklich auch immer wieder etwas, das gesagt wird, wo jetzt konkret etwas dann langfristig verändert werden soll. Herr Queen, ich höre schon im Hintergrund, dass Sie immer wieder Luft holen. Ich glaube, Sie wollten dazu was sagen. Von Ihnen ist ja auch der Satz überliefert, Sie hätten schon Arthrose vom vielen auf die Schulter klopfen, was ja im Prinzip heißen soll, dass Anerkennung Ihres Engagements nicht ausreicht. Aber bedeutet das, dass Sie da etwas resignativer draufschauen?
Nein, keine Resignation, im Gegenteil. Das macht mich immer noch mehr, motiviert mich noch mehr, um hier einfach Zeichen zu setzen. Ich sehe es ja an meinen Schülerinnen und Schülern, welcher Bedarf da ist und mit unserem Projekt GIF, wie groß die oder wie sich die Menschen freuen. Und ich hoffe, dass jetzt durch diese World Games hier in Deutschland schon nochmal ein Ruck durch die Gesellschaft geht und dass ja einfach diese Teilhabe, wenn ich an mich denke, was ich jetzt an positiven Dingen erlebt habe durch meine Arbeit in diesem Bereich, da möchte ich einfach, dass noch viele, viele andere Menschen das auch erleben und dass noch viele, viele andere sich im Inklusionsbereich betätigen und das ist mir ein persönliches großes Anliegen. Ja,
Frau Krajewski, es gibt ja die UN-Behindertenrechtskonvention, die schon seit 2009 in Kraft ist, das Bundesteilhabegesetz, das haben Sie schon angesprochen, das ja jetzt in mehreren Schritten bis zu diesem Jahr dann auch endgültig in Kraft tritt. Was stimmt Sie jetzt positiv? Haben Sie den Eindruck, dass aus der Politik das jetzt sich so ins Notizbuch geschrieben wurde, dass man jetzt nicht mehr drumherum kommt?
Mich stimmt positiv, dass die Bundesregierung durchaus bereit ist, sowohl im Sportfördergesetz als auch im Bundesteilhabegesetz nachzujustieren. Denn es gibt in der Tat Handlungsbedarf, Herr Queen hat das angesprochen, zum Beispiel in der Zeit der Pandemie. Die Sportlehrer waren die Ersten, deren Stunden gekürzt wurden und die dann unter Umständen auch mal in eine andere Abteilung versetzt wurden. Also die Werkstätten müssen verpflichtende Bewegungsangebote für ihre Mitarbeiter machen. Und auch diese Fragen der Umsetzung des persönlichen Budgets müssen vielleicht auch nochmal überprüft werden in der Gesetzgebung. Das gibt unser Gespräch jetzt nicht her, aber ich will nochmal darauf hinweisen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention spricht vom Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen. Und das respektieren wir. Das heißt, eine Sportlerin, ein Sportler soll entscheiden können, ob sie im allgemeinen Sportverein oder im Behindertensportverein oder bei Special Olympics oder im freien Training, wo auch immer, ihren Sport machen will. Jedenfalls wünschen wir uns als Organisation, dass sich der Sport in all seinen Facetten für diese Zielgruppen noch weiter öffnet und die Politik ist meines Erachtens bereit, auch hier in Berlin dazu zusätzliche auch finanzielle Anreize zu setzen.
Und Sie haben gerade schon so einen kleinen Nebenverweis auf die Zeit gemacht. Dieses Sportgespräch geht auch gleich zu Ende. Ich habe noch an Sie beide eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Queen, ich fange mit Ihnen an. Wenn wir jetzt mal in einem olympischen Zyklus denken, die Spiele, wenn die nach 4 Jahren wieder in Deutschland stattfinden würden, also die World Games, welches Umfeld würden Sie sich bis dahin wünschen in einem machbaren Rahmen?
Ja, ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Vereine, egal welche Sportart, sich öffnen und Menschen mit und ohne Handicap Möglichkeiten anbieten, Sport gemeinsam zu treiben. Das wäre für mich ja der große Wunsch.
Frau Krajewski.
Wenn die Spiele in 4 Jahren wieder in Deutschland stattfinden, dann würde ich mich sehr freuen, wenn die großartige Öffentlichkeitsarbeit, die bei diesen Spielen schon gemacht wird, ja, die unsere Awareness-Kampagne, wo die selbstbewussten Athletinnen und Athleten in kurzen Botschaften dargestellt werden, dass all das, was Sie jetzt hier in Berlin sehen, an jeder Sportstätte, dass das auch in 4 Jahren auf diesem Level stattfinden könnte und die Gesellschaft bis dahin noch ein Stückchen weiter wäre.
Vielen Dank an Christiane Krajewski von Special Olympics Deutschland, die Präsidentin, und an den inklusiven Fußballtrainer Fritz Queen. Danke, dass Sie dabei waren, und danke an die Hörerinnen und Hörer. Dieses Sportgespräch gibt's auch zeitsouverän nachzuhören im Podcast Sportgespräch. Mein Name ist Marina Schweizer. Tschüss.